es geht ja um KI und nicht um Tools. Tools sind Anwendungen, Spezialisierungen von den Möglichkeiten, die diese Technologie, die diese Basistechnologie jetzt uns eben schenkt. Ich habe das Gefühl, dass da oft das auch verwechselt wird. Ich brauche ja jetzt KI-Tools. Mhm. Nee, du brauchst KI-Kompetenzen. Rock'n'Roll und willkommen zurück zu den freien Radikalen des AI-Universums. Und wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem Namen zu tun hat, dann müsst ihr unbedingt bis zum Ende hören. Willkommen zurück, Chris. Du warst schon wieder weg, hast mich schon wieder allein gelassen, aber zu Recht, du warst wieder gut unterwegs in Salzburg zuletzt. Und ein Impulsvortrag jagt gerade den anderen. Das ist sehr spannend. Ne? Die Leute ziehen jetzt immer mehr und sagen, hey, könnt ihr mal hier reinkommen und könnt ihr hier mal mit den Führungskräften sprechen und können wir hier vielleicht nochmal über KI und wie ihr das macht. Und wir merken, wir spüren, dass der Druck insgesamt steigt auf Unternehmensseite. Und uns macht es natürlich große Freude, unser Wissen zu teilen. Deswegen. Ja. Genau. Habe ich dich nochmal abgegeben eine Woche?
Und du warst auch weg und wir waren ja auch zusammen unterwegs und auf Events und bei Workshops und in Seminarhäusern und.
Genau, und ich habe auch die Zeit super genutzt, indem ich letzte Woche diese großartige Folge mit Gerda geführt habe.
Oh ja.
Von daher alles richtig so. Mhm. Aber ich erinnere mich natürlich immer daran, dass wir in die zweite Staffel gestartet sind mit Wir machen jede Woche eine Folge und daran wollen wir uns natürlich auch halten. Mhm. Aber es ist Ende des Jahres für alle. Wir merken das. Viel los in der Welt.
Richtig crazy. Und gleichzeitig merke ich jetzt ich glaube, wir werden nicht mehr unterwegs sein dieses Jahr. Mal gucken, aber es ist zumindest keine Reise mehr im Kalender. Vielleicht entschleunigt es sich jetzt gerade ein bisschen. Aber es ist viel passiert.
Ja, es ist viel passiert und du hast auch so ein paar Neuigkeiten mitgebracht heute.
Echt nur ganz wenig, weil wir eigentlich über was anderes sprechen wollen und dann nächstes Mal euch einmal wirklich abholen zu, wo stehen wir gerade und vielleicht auch nächstes oder übernächstes Mal so einen Jahresrückblick machen. Heute haben wir uns entschieden, was Wichtigeres zu machen und eine ganz kleine News-Section. Einmal nur zu was gerade so richtig heiß ist, ist dieser ganze Case um Anthropic und Computer Use. Mhm. Also die Tatsache, dass es da jetzt ein Feature gibt, für das man sich freischalten lassen kann als Beta-Version, wo die KI, Claude 3.5, deinen Computer steuert und deine Maus. Mhm. Und ich habe die verrücktesten Sachen, die man da ausprobieren kann. Du kannst ihm sagen, schau dir mal dieses YouTube-Video an, das ich gemacht habe, oder dieses Video von der Baustelle, das ich gemacht habe, und schreib dann bitte in eine Excel alle Sicherheitsmängel und alle Risiken, die dir auf dieser Baustelle einfallen. Und dann guckt sich Claude eine Stunde lang ein Video an, schreibt währenddessen brav in die Excel, was er sieht. Ne? Oh, der eine hat keinen Helm getragen, da ist irgendwas nicht gesichert. Und mach daraus dann einen Plan, wie wir das umsetzen sollen und lad uns schon mal zum ersten Kickoff-Termin ein. Und das macht er dann.
Und das ist. Ja, spannend ist das, also ich erinnere mich, wir haben in der vorletzten Folge ja wirklich lange über Agenten gesprochen. Mhm. Was ist das Neue daran, ne? Weil ich jetzt überlege, ein Video hochladen und dann, weiß ich nicht, Claude oder ChatGPT sagen, schreib mir dazu mal irgendwie die Mängel auf, die du siehst. Was ist das Neue daran?
Das Neue ist, dass es die Instruktion ist, nur schau dir das Video an, schreib das in einer Excel, was dir auffällt und plan mal ein Projekt, das wir alles beheben und lad uns ein und dann gehst du weg und dann macht er das. Und dann schaut er sich das an und dann öffnet er sich eine Excel und dann fängt er an, das reinzuschreiben und dann pausiert er das Video währenddessen und dann geht er zurück zum Video und einmal geht er sogar zurück in dem Video und um was, also es ist ein großer Schritt in Richtung ein autonomer Agent, der da ist. Und das sehen wir an das ist das, was gerade am meisten brodelt, so auf der Oberfläche für mich in der KI-Welt. Das ist diese ganzen Use Cases und Ideen, die auftauchen. Wenn die das jetzt können, was geht dann noch? Und was bedeutet das? Ein anderer, den ich gesehen habe, ist Stripe, der Bezahldienst, ja, über den man echt viele Sachen bezahlt und auf ganz vielen Webseiten integriert ist. Der hat es jetzt auch zugelassen, dass bestimmte Agenten, wie zum Beispiel der von Anthropic oder auch bei Perplexity, die Bezahlfunktion benutzen können. Mhm. Und Perplexity hat ein Shopping-Feature gelauncht und dann hat ein schlauer KI-Enthusiast beide verbunden und sich quasi einen Einkaufsagenten gemacht.
Ist das nicht noch das, was du als Risiko auch gesagt hast, ne? Wenn der dann auch noch Zugang zu so einem Zahlsystem hätte? Ja, das natürlich. Ist ja dann jetzt schon eingetroffen.
Natürlich, ja. Oh. Ich, wirklich, wirklich, wie es passiert so rasend schnell, das ist wirklich schwierig mitzukommen. Und natürlich sind das nur die ersten Versuche, aber das heißt, das nächste Feature wird dann gelauncht werden Anfang nächsten Jahres, dass wir alle Zugriff darauf haben.
Wer hat jetzt Zugriff drauf, nur für die, die jetzt sagen, oh, ich muss es sofort ausprobieren? Das ist im Moment noch für einige wenige Unternehmen zugänglich oder wie ist da die?
Nee, man kann sich auf diese Beta bewerben irgendwie. Ich weiß nicht genau, wie der Prozess ist und dann kriegst du sie freigeschaltet. Und ich weiß, also ein Bekannter von mir hat das auch. Es ist nicht nur für eine vorselektierte Gruppe, sondern es ist für eine breitere Öffentlichkeit möglich. So wie oft in der Softwarewelt oder der PC-Gaming-Welt so Beta-Launches gemacht werden und dann kannst du dich bewerben auf die Beta und dann sagen die, wir haben 10.000 Plätze und jetzt haben wir wieder 1.000 mehr und sowas.
Okay, also wie alle Anfänge rund um KI.
Genau. Es ist total gefährlich, will ich es nur nochmal sagen, weil es auch total nützlich ist. Wir sagen ja immer wieder, wir kriegen immer nur das eine mit dem anderen. Es ist immer ein Kombipaket, 2 für 1. Wenn es richtig, richtig nützlich ist, ist es auch richtig, richtig riskant.
Also die zuhören, würdest du das jetzt raten, das auszuprobieren und zu kriegen und zu testen? Nee. Noch nicht, ne?
Noch nicht, wenn man nicht auf einer wirklich heißen Idee oder einem Use Case sitzt, wo völlig, völlig logisch ist, das ist wertvoll und wird dir jetzt sofort nützen. Dann nicht. Das Allermeiste, das sehen wir im Alltag, kannst du auch mit einfacheren Methoden. Das ist noch in der Spielphase. Und wir würden es ja auch gerne ausprobieren, aber jetzt gerade ist einfach Zeit genug, um für diesen Podcast nicht so viel Zeit, um neue Tools auszuprobieren. Ist ja auch einer unserer Schmerzpunkte.
Ja. Ja, aber super, super spannend. Ich meine, das sind jetzt wieder 2 Wochen. Ne? Wir hatten einen Use Case irgendwie mit diesem, klick mal aus der Tabelle und hol dir da mal Namen zu. Ja, schon echt, echt viele Sachen. Wo kann man sich das denn angucken?
Oder die Use Cases oder was? Die habe ich überall zusammengesammelt. Das Anthropic selbst veröffentlicht viele auf ihrer Blog-Seite. Da findet man die. Und ansonsten kann ich X ehemals Twitter empfehlen und einfach nach genau dem suchen. Okay. Claude Computer Use und dann findet man ein Video nach dem anderen, was die Leute damit alles machen.
Weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr interessant ist, sich das einfach mal anzugucken, um so ein bisschen schon mal sich drauf einzustellen, weil wir haben ja auch gesagt oder wir sagen auch immer, steig nicht bei Step 3 ein, sondern bereite dich jetzt darauf vor, dass das wird ja irgendwie die Zukunft sein. Das ist ja, es zeichnet sich jetzt ab.
Ja. Es ist noch echt viel passiert so im Hintergrund. So da es gab so große Deals, was von AWS, also dem Amazon Web Service, ne, einer der größten Cloud-Anbieter, die bauen da wird viel Infrastruktur, sowohl Hardware als auch neue Datenprotokolle und sowas gebaut. Das ist alles jetzt nicht so aufregend, aber es ist so wirklich die Grundlage dafür, dass alles wird schon vorbereitet für, okay, wie müssen wir unser System denn aufbauen, damit da ein autonomer Agent drauf zugreifen kann und das versteht. Und da ist ein neues Model-Context-Protokoll veröffentlicht worden und sowas. Ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber das sind alles Zeichen, weil da wirklich viel Geld, alle die großen Player machen das. Die wissen, dass das kommt, die antizipieren das und bauen und investieren jetzt, weil sie wissen, bald wird es Modelle geben, die greifen auf unsere Datenbanken zu, die agieren hier, die verifizieren sich hier, die loggen sich hier ein, dann tun die irgendwas, dann loggen sie sich wieder aus, dafür müssen wir unsere Systeme vorbereiten.
Ein bisschen wie so eine digitale Infrastruktur-Disruption, weil wir vielleicht irgendwann so, ne, es gibt wahrscheinlich einen Bahnhof für die KI und dann einen Bahnhof für die Menschen und oder Layers, weißt du?
Total.
Das habe ich letztens auch gesehen. Also das, was jetzt noch so psychologisch bei Menschen funktioniert, ne, dass man irgendwie sowas total highlightet auf so einer Kaufplattform oder so, ne, und dann ist dann ganz grau darunter unterlegt irgendwie, nein, danke, skippe weiter oder so. Das sind halt Dinge, die die KI überhaupt nicht wahrnimmt, ne, das interessiert die gar nicht. Die wird nicht in ein Angebot genatscht. So, just in case, falls ich den Faden nicht wieder aufgreifen kann. Wir wurden gerade vom Internet gestört. Und wir waren beide auf einmal weg. So, jetzt sind wir wieder da, haben über die Agenten gesprochen. Und ich hatte gesagt, wir werden wahrscheinlich unser digitales Umfeld umbauen. Und wie sich das jetzt gerade abzeichnet in der Entwicklung, braucht es das ja auch. Weil wir dann zunehmend Agenten haben werden, die sich in der digitalen Welt zurechtfinden müssen und nicht wir. Und das wird die Spielregeln einfach ändern. Ne, wie ich gerade so schon sagte, diese psychologische Manipulation, die wir kennen aus diesen Marketingkampagnen oder so, das interessiert die KI dann nicht mehr.
Ja, wenn der sagst, hey, ich brauche jetzt neue Boxen, neue Lautsprecher und das ist mir wichtig, das sind meine Präferenzen, stell mir mal eine Liste zusammen, dann reagiert die nicht auf alle möglichen Marketing-Effekte, auf die menschliche Gehirne reagieren. Aber vielleicht auf andere.
Ja, dafür gilt es gerade, Antworten in der Konsumforschung dann. Also interessant, ne? Richtig interessant. Das ist, ja.
Weißt du eigentlich, wie viele Tools wir inzwischen haben?
Ja, natürlich. Nee, lass mich mal nachgucken. Nee, ich glaube, heute Morgen waren es 23.000 Tools. Und ja, gut, dass du fragst. Ich wollte nämlich auch heute noch mal was klarstellen an alle Menschen, die sich immer bei mir bei LinkedIn melden und mich fragen, was ist das beste Projektmanagement-Tool? Was ist gerade das beste KI-Tool für Videogenerierung? Was ist denn gerade das beste Tool für Excel? Den antworte ich allen immer gleich und sage, ich weiß es nicht. Frag doch mal ChatGPT oder hier ist die Seite, there's an AI for that. Und vielleicht können wir da nochmal wirklich ein bisschen entmystifizieren, ein bisschen über unsere Denkweise dazu sprechen. Der Markt ist voll mit KI-Tools und das löst natürlich extreme FOMO aus und das Gefühl von Überforderung. Und es ist alles so viel.
Ja.
Ja.
Ja, es ist, also man kann nicht mitkommen. Wir kennen, es gibt keinen, der den Überblick hat, den unmöglich ist zu viel Bewegung drin, zu viele neue Tools, ein paar verschwinden wieder. Aber vor allem kommen einfach wahnsinnig viele dazu. Ein bisschen mehr als 1.000 die Woche. Wir erzählen ja diese Zahl immer. Wir finden das einfach auf There's an AI for that. Und da steht, wie viele KIs sind da gerade gelistet, wie viele KI-Tools. Und natürlich sind viele von denen einfach nur gute Custom-GPTs oder irgendwelche APIs, die an ein großes Modell angeschlossen sind. Aber das ist nun mal auch Teil der KI-Welt und die können ja trotzdem nützlich sein. Welche davon aber wie nützlich sind, wissen wir nicht. Und das ist ein ganz großer Punkt. Eigentlich, mal schauen, ob ich das formulieren kann, eigentlich wissen wir beide nur, welche Tools sind richtig gut, wenn du eine KI-Integrationsagentur führst.
Genau.
Da können wir sagen, die Tools kennen wir, die sind nützlich. Keine Ahnung, ob es das Beste ist, aber das benutzen wir.
Und, genau, oder wie sieht es gerade in der Podcast-Landschaft aus oder bei Social Media?
Genau. Aber es ist auch nicht so, dass wir uns 10 Tools angeschaut hätten oder so, sondern so lange, bis eins dabei war, das den Job erledigt hat. Und wenn nicht irgendein großer Impuls kommt, dann suchen wir uns erstmal, wenn ich heute 10 scanne und nächste Woche Montag bin ich fertig und dann schaue ich, wie viel gibt es jetzt, dann gibt es dann 20.
Ja.
Ich übertreibe vielleicht einen Tick, aber das ist das Gefühl, das man dabei hat. Und wir sagen ja auch, unsere Kunden hängen uns ab. Und damit meinen wir, wenn du im Accounting bist und du hast bei uns Workshops gemacht und KI-Rahmenbedingungen in deinem Unternehmen jetzt, die dir das erlauben, dann weißt du viel besser als Katha oder ich, welche KI-Tools kann man jetzt wie im Accounting richtig gut benutzen.
Genau, eigentlich kann jede Abteilung auch nochmal ein Serviceprodukt in Richtung KI-Tool-Empfehlung nach außen in ihrer Branche geben. Das ist absolut. Ich würde gerne auch nochmal was formulieren oder versuchen zu formulieren. Es geht ja um KI und nicht um Tools. Tools sind Produkte. Tools sind Anwendungen, Spezialisierungen von den Möglichkeiten, die diese Technologie, die diese Basistechnologie jetzt uns eben schenkt. Mhm. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass da oft das auch verwechselt wird. Ne? Ich brauche jetzt KI-Tools. Mhm. Nee, du brauchst KI-Kompetenzen. Ja. Du brauchst jetzt Vorstellungskraft und Experimentierfreude und Bereitschaft, irgendwie dich mit dieser Technologie anzufreunden. Mhm. Und dann kommt das eh auf den Weg, dass man hellhörig wird und sieht, ah, das ist ja eine geniale Weiterentwicklung oder Anwendung oder Software. Und ich meine, ganz ehrlich, wir haben in unserer Arbeit vor allem in unseren bestehenden Softwares coole Updates gefunden. Mhm. Wenn ich jetzt über Notion nachdenke oder so. Ja. Oder Canva oder was ich nicht alles für meinen normalen Alltag brauche. Mhm. Plus eben die Frontier-Modelle. Ich benutze Claude, ich benutze ChatGPT, ich habe ein paar coole Tools fürs Brainstorming oder nochmal für die Visualisierung gefunden. Mhm. Das ist das, was ich brauche. Mhm. Aber ja, manchmal lasse ich mich inspirieren von der Umwelt, aber das ist dann eher so, ah cool, da hat sich jemand schöne Gedanken gemacht, was er in diesem Fall mit KI machen kann. Und vielleicht ist es für dich auch nützlich. Vielleicht aber auch eben nicht.
Weil du andere Aufgaben hast und einen anderen Kontext. Deswegen ist das ist einfach nicht mehr die richtige Frage. Welches ist das beste Tool für Businesspläne? Welches ist das beste Tool für Power? Ist die falsche Frage. Du musst sagen, welches ist das beste Tool für dich, für deine Aufgabe, für dein Problem, das du gerade lösen willst? Und tatsächlich geht es in eine Richtung, das wird dir keiner mehr abnehmen können, glaube ich. Das wird man in so ganz kleinen Ebenen machen können. Und obwohl wir beide denselben Job machen bei Vor der Welle und sich unsere Aufgabengebiete sehr stark überschneiden, benutzen wir auch unterschiedliche Tools auf unterschiedliche Art und Weise, unterschiedlich häufig.
Ja, ja. Total. Und ich bin der festen Überzeugung, dass auch das nur noch eine Zeit lang geht. Dieser Hype oder diese Blase ist nur noch einen Moment lang da und dann gehen wir über zu mit natürlicher Sprache die Tools im Alltag selbst entwickeln, problemabhängig, das, was gerade vor dir liegt, dafür baust du dann eventuell einen Shortcut, eine App mit Claude, mit irgendeinem anderen Frontier-Modell, die da alle noch kommen oder einem neuen Feature oder so. Und das Tool ist auch kurzlebig vielleicht nur im Einsatz.
So. Das wird flüssig werden. Ne? Du wirst so ein Programm wie Claude sagen können, hey, schau mal, das ist der Prozess, den ich einfach vom Computer habe. Ich muss hier in der Buchführung immer von diesem System in das andere System, was die andere Tochterfirma benutzt, übertragen. Schreib mir dafür bitte eine Software, die das jetzt automatisch macht.
Und vorausgesetzt, du musst es noch selber machen. Angenommen, du hast einen Agent, der selber macht, braucht er vielleicht auch keine Software mehr.
Aber so wird es laufen. Ja. Es wird nicht so statisch sein, sondern in Bewegung. Und Software wird unendlich agil werden und sich ständig anpassen. Eher wie ein lebendiger Organismus. Eher organisch fast schon, würde ich sagen. Das ist jetzt ziemlich weit weg, ne?
Ja, das ist weit weg. Aber das, ich meine, ich sehe das jetzt immer mehr, auch in meiner Bubble, dass diese Fragen gestellt werden und wenn die Fragen gestellt werden, werden sie früher oder später beantwortet. Und darum geht es ja gerade.
Und es passiert schon. Weißt du, ich muss an einen Fall denken, der ein bisschen damit zusammenhängt. Wir waren ja jetzt gerade bei einem Kunden und eine Kollegin hat gesagt, sie hat genau dieses Problem, dass sie Daten von einem System ins andere immer manuell übertragen muss. Und sie wollte im ersten Schritt, dass ChatGPT das für sie macht. Und dann war aber die zweite Idee, hey, ChatGPT kann das nicht gut, weil der kann nicht wahnsinnig viele Daten immer korrekt, du kannst dich nicht so drauf verlassen. Aber was ChatGPT kann, ist Software schreiben, die das macht. Und dann hat sie ChatGPT gesagt, das ist mein Problem, wie mache ich das? Und die Antwort war, ihr schreibt dir ein VBA-Makro. Und dann war, hey, was ist ein VBA-Makro, wie mache ich das? Aber diese Cases erleben wir ja jetzt schon. Die benutzen, die erlebe ich selbst bei mir, die erleben wir da draußen, dass du irgendein Problem hast. Und KI ist nicht die direkte Lösung, aber KI baut dir was, dass dir das löst.
Ja, das habe ich auch letztens, wo habe ich das denn gelesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war es auch in einem Ethan Mollick-Artikel. Es ist übertragbar. Es ist nicht dasselbe, aber es ist übertragbar auf das, was du gerade gesagt hast. Menschen benutzen KI jetzt viel stärker als Sparring oder als Gummiente, als Rubber Duck, also als etwas, was du nimmst, um deine eigenen Gedankengänge fortzuführen, ja, und besser zu werden und Fragen eben besser zu formulieren. Man sagt ja auch, ne, wenn man ein Problem richtig gut formulieren kann, dann hat man schon zur Hälfte gelöst. Und das ist so spannend. Und dann sagt halt ein Physiker, ich habe ChatGPT genutzt, um das Problem zu lösen. Oh, krass, kann ChatGPT Physik? Nein, aber er hat mich gut durch den Gedankenprozess geführt und gute Nachfragen gestellt. Und ne, also man benutzt KI ganz anders, als man es einfach in den ersten Monaten angenommen hat. Also zumindest die, die sich richtig da reinfuchsen und Power-User werden. Das ist alles so überraschend. Das ist so, ach spannend, so siehst du das, ne? So gehst du damit um. Es ist, wirkt im ersten Moment wie ein Umweg, aber es ist halt ein Empowerment.
Und das ist vielleicht auch eine gute Brücke zu dem Prompting, über das wir sprechen wollten, was sich da tut, weil ich glaube, wir haben schon lange nicht mehr einfach über das Prompting gesprochen und über wie redet man damit denn. Und das, was du eben gesagt hast, ist ja auch so ein Kern der Sache. Es ist so eigenartig, mit denen zu arbeiten. Und es lässt sich nicht gut in Regeln fassen, sondern nur in Denkinstrumente, in Prinzipien und die dann bei der Erfahrung so ein bisschen leitend sind. Aber ganz oben drüber steht, ja, musst du ausprobieren. Musst du experimentieren. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Probier's mal aus. Und wenn es beim ersten Mal nicht geht, versuch mal anders.
In der Welt der KI nennt man das so die Weirdness. Ne? Ja. Das ist so schwierig auf Deutsch zu übersetzen, aber du hast, glaube ich, gerade also komisch oder
seltsam
merkwürdig,
oder
seltsam.
Freakig, ja.
Das ist, weil wir eben nicht wissen, also wir wissen, ne, das ist der Prozess, so läuft das, ne? Da wird es trainiert und da kommt was raus. Und dann kann man eben in dem späteren Verlauf das Modell nochmal nachträglich trainieren, indem man sagt, das ist gut, das ist nicht so gut, ne? Aber man kann eben nicht reingucken und man weiß eben nicht, warum antwortet es so und dann mal wieder so und dann mal wieder so. Das heißt, man kann aktuell keine Regeln aufstellen. Na, also wir sprechen ja hier auch dann über das Prompt Engineering. Und wenn das eben so ist, dann kann auch heutzutage noch niemand diese Regeln festlegen.
Wirklich.
Ergo nicht das irgendwie den perfekten Prompt Engineering Kurs anbieten oder so.
Und wir machen das ja auch nicht. Und trotzdem funktioniert das ganz wunderbar. Ohne dass wir Prompts vorgeben und Prompt Engineering drin haben, sondern uns voll darauf fokussieren, den Leuten alles mitzugeben, damit sie ins eigene Experimentieren kommen. Ich habe eine coole Studie gefunden. Wir sind ja gerade total verwöhnt. Ne? Die ist Ende Oktober rausgekommen. Und die haben sich Ärzte genommen. Nicht so viele, ich glaube unter 100. Und haben denen echte Fälle gegeben und geschaut, wie gut sind die Ärzte in der Diagnose, ne? Also die kriegen quasi eine Patientenakte und müssen dann erste Diagnosen stellen. Und die sind natürlich gegen KI angetreten, gegen verschiedene Sprachmodelle. Die Unterschiede zwischen den Sprachmodellen sind aber nicht das, worauf ich hinaus will, sondern die Frage ist, was ist besser in der Diagnose? Nur ein Arzt oder ein Arzt mit KI-Sparring?
Da würde ich direkt sagen, KI plus Arzt, also Arzt plus KI.
Voll. Wäre ja seltsam, wenn nicht. Ja, dann wäre wirklich so, okay, wozu haben wir dann das?
Krasser Tool? Arzt.
Ja, okay. Und so, der Arzt mit KI ist besser in der Diagnose als nur der Arzt. Und das aber Überraschende an der Studie ist, nur die KI ist wesentlich besser als der Arzt plus KI.
Was? Nochmal.
Nur die KI, ohne Mensch, ist am allerbesten.
Bei was?
Bei der Diagnose von verschiedenen allgemeinen Krankheitsbildern. Und,
krass.
Und das ist, wir hatten diese Art der Ergebnisse jetzt schon ein paar Mal. In der Studie, ich will die aber erwähnen, und die können wir bestimmt auch in die Shownotes packen für alle, die es wirklich interessiert.
Ich wollte gerade sagen, schenk mir die.
Ja, es ist weird, weil wir kennen das Phänomen schon. Ich habe da ein bisschen mich reingenördet. Und das Phänomen, das hier passiert, ist Algorithmic Aversion. Also die Aversion, das Nichtmögen von Algorithmen. Und damit meint man, wir Menschen haben eine natürliche Aversion, wenn uns eine Maschine sagt, was wir tun sollen oder nicht tun sollen. Ich kenne das ganz persönlich. Wir waren ja letztens in so einem Mietwagen unterwegs. Und wir beide. Und die sind ja total übergriffig. Oh mein Gott, die sind ja total über. Die piepen ja. Die sagen die ganze Zeit, ich bin müde. Und dann sagen die, wir fahren.
Genau, mach eine Pause. Du fährst irgendwie 32 und das Ding hat schon Alarm geschlagen. Dumm.
Und zwar die ganze Zeit. Ständig geht irgendein Alarm los, weil er mir sagt, und das hat uns beide total genervt und wir mussten es jedes Mal wieder ausschalten und alles. Und dieses Phänomen ist schon bekannt, aber jetzt in der KI-Welt kriegt es einen neuen Flavor irgendwie, oder? Hey, wenn GPT-4 alleine wesentlich besser abschneidet, als Ärzte alleine, aber auch als Ärzte mit KI. Das muss uns zu denken geben.
Das ist ja fast schon, also gerade wenn es die Gesundheit betrifft. Und wir sprechen ja jetzt, also ne, ich denke jetzt sofort an die krassen Fälle, weißt du, wo man am Ende sagt, ey, hätten die den Spezialisten noch aufgesucht, dann wäre das 6-jährige Kind vielleicht nicht in der Zeit gestorben oder irgendwie sowas, ne? Das wird ja dann auch ein neues Gütesiegel irgendwo. Wenn ich jetzt mal ganz pro KI argumentiere, müsste ich ja ab heute sagen, haben Sie auch eine Möglichkeit, das mit KI zu diagnostizieren, was ich Ihnen hier gerade gebe?
Oder du machst das selbst und sagst, können Sie mir mal die ganze Akte schicken, den ganzen Dings hier, oder machst ein Foto und sagst, übrigens, also mein anderer Arzt, Dr. GPT, hat gesagt das und das. Das ist so ein bisschen das, Patienten googeln ihre eigenen Symptome nur jetzt auf einem völlig neuen Level, ja, und plötzlich die ersten Studien, das ist nicht die einzige, aber das ist jetzt die interessanteste, weil die noch in Detail geht, die ich gleich mitbringe, die sagt, ja, das ist besser als der Arzt. Bestimmt nicht immer, bestimmt nicht in jedem Fall, aber das Interessante ist, diese KIs sind überraschend gut, das wissen wir jetzt schon eine Weile, in allem, was Diagnose und diese Art von Mustererkennung angeht, obwohl sie nicht speziell dafür trainiert sind. Und das ist erstmal bemerkenswert. Mhm. Aber was ich an der Studie so interessant finde, ist, die sind dann in die Details gegangen. Die allermeisten dieser Ärzte haben das Ding benutzt wie eine Suchmaschine. Die haben die Akte gelesen und dann hatten die eine Frage und haben gefragt, ist eine Zirrhose ein Risikofaktor für Krebs? Keine Ahnung, was eine Zirrhose ist, aber okay. Art von Fragen.
Suggeriert, suggestiv gefragt.
Suggestiv und Google-like, ne? Also so als ich brauche eine Information, gib mir die.
Also ein Befehl anstelle von,
ja.
von einem Coworking.
Sozusagen. Genau, und ganz wenig Ärzte, a fraction, schreiben die in der Studie, haben es anders gemacht. Die haben einfach der Maschine die gesamte Akte gegeben und gesagt, was denkst du?
Kontext.
Und die haben die KI auch besser benutzt. Die haben auch der KI besser zugehört. Das Sample ist dann zu klein, um daraus eine Schlussfolgerung zu ziehen. Ja. Aber es trifft ja voll auf das zu, was wir sagen. Es ist eine andere Denkspur. Du musst einen Dialog führen. Du musst sie denken lassen für dich. Im ersten Fall, wenn die Ärzte, also der liest, der Patient hat da irgendeine Zirrhose und dann denkt er sich, der Arzt denkt sich, ist das ein Problem? Ich such mal. Und dann fragt der ChatGPT, ist Zirrhose ein Risikofaktor für Krebs? Und dann sagt ChatGPT, nein, ich habe das hier gefunden, scheint nicht so zu sein, der Arzt
macht weiter. Ist schon ganz früh sozusagen seiner Vorstellung oder seiner Diagnose, die hat er quasi schon zementiert und das ist die Ursprung, der Ausgang, die KI sozusagen bekommt. Vielleicht gehen wir da jetzt direkt mal zum Prompting. Man kann ja immer wieder zurückgucken. Genau. warum der eine Weg oder der andere Weg besser ist. Wir sagen ja immer, KI, also es vielleicht mal ganz grundsätzlich, es hilft, dass wir, wenn wir mit KI arbeiten, uns vorstellen, es sei ein Mensch. Wir wissen, es ist kein Mensch, es ist kein Wesen, aber es hilft, um bessere Ergebnisse zu bekommen, wenn wir uns vorstellen, ich briefe jetzt einen Menschen, ich habe hier einen Mitarbeiter und was würde ich dem alles sagen, aber welche Fragen würde ich vielleicht auch erwarten oder wenn es ein Experte ist, wie würde der mich im echten Leben vielleicht auch unterstützen und dass ich da auch ein bisschen Verantwortung abgebe, also so. Ne? Ja. Und bei KI ist das jetzt so, es ist wie ein neuer Mitarbeiter, der unendlich geduldig ist und nach jedem Gespräch alles wieder vergisst, was du erzählst. Prompting-Tipp Nummer eins ist ja eigentlich, gib so viel Kontext, wie du kannst.
Wie du es beim neuen Mitarbeiter machen würdest, weil der ist ja neu, dem musst du erzählen, was machen wir hier, was ist meine Aufgabe, was soll ich jetzt tun, was ist das Projekt, was ist der nächste, das müsstest du alles dem neuen Kollegen erzählen.
Ja.
Musst du hier auch.
Und geh davon aus, vielleicht das ist auch der Zusatz, den wir immer noch dazu sagen, der hat einen Doktortitel in allem.
Genau. Und diesen neuen Kollegen würdest du nicht wie eine Informationsdatenbank benutzen. Du würdest nicht anfangen, ihn Fragen zu stellen und zu sagen, hey, was sind die Nebenwirkungen für dieses Medikament? Sag mal ganz kurz, wie machen wir diesen Prozess? Was ist eigentlich dieses Template, das wir immer... Das würdest du nicht machen, weil der ist ja neu. Du weißt nicht, der weiß nicht, wo du, was du, welches... Der kennt den Kontext nicht, niemand wird das tun und trotzdem ist es genau das, was am häufigsten passiert, wenn Leute mit KI arbeiten. Jetzt tun so, als wäre es Google.
Ja, ich gebe eine Bestellung auf und dann kommt das Ergebnis raus und dann ist das, naja, wie erwartet, nicht ganz so doll, ne? Also ja. Die Pommes sind ein bisschen lätschig und ich hätte auch eigentlich gern Mayo dazu gehabt. Ja, hast du es
genau,
gesagt?
Genau, genau. In KI ist das dann, ja, ich habe mir halt eine Mail schreiben lassen, aber das klingt immer so generisch. Und das ist so, als würdest du dem neuen Kollegen, der ist gerade reingekommen, hat sich hingesetzt, hat dir gesagt, hi, ich bin der Neue, da sagst du, klasse, schreib mir aber bitte eine Mail und erklär dem Betriebsrat, warum wir dieses Projekt jetzt durchführen. Und dann schreibt er dir und dann sagst du, boah, ey, die ist aber wirklich generisch, ne? Da hast du echt viele Faktoren vergessen.
Ja, und so. Übrigens, wir reden ja auch ganz anders mit dem Betriebsrat.
Ja, wir duzen die.
So, und das ist super. Und das ist aber genau da, lass uns das mal als Beispiel nehmen. Und dann gehen wir gleich auch nochmal zum Arzt zurück. Das ist ein ganz toller Tipp. Du gehst erstmal rein und sagst, mach mal eine E-Mail für den Betriebsrat. Und dann, anstelle enttäuscht zu sein oder frustriert, das als Anlass zu nehmen, um KI zu sagen, wie hättest du es denn gern? Ach so, hey, nee, da ein bisschen anders. Und übrigens, jetzt kommt der Kontext, übrigens, wir sprechen mit unserem Betriebsrat folgendermaßen, das sind nämlich ganz besondere Persönlichkeiten und die sind schon ewig lange im Betrieb und wir schätzen auch total, was die machen und die sehen auch immer das Gute, aber wir wissen, dass sie hier irgendwie noch ein bisschen, ne, da sind die nicht ganz mit oder wie auch immer, es gibt noch diese drei Interessen und so weiter, Kontext, Kontext, Kontext und hier ist übrigens auch noch das alte Schreiben und das ist hier nochmal die alte Meeting-Agenda und so weiter. Wie würdest du jetzt die E-Mail schreiben. So, und dann sagt der unglaublich geduldige Mitarbeiter, der Neue, ach, spannend, ja, das hilft mir jetzt aber total, vielen Dank. So, unter diesen Bedingungen würde ich die E-Mail so schreiben. Flupp. Und dann geht's los.
Dann geht's los.
Immer noch nicht am Ende. Dann ist die immer noch eine E-Mail, die eine KI geschrieben hat. Und dann kann man ins Feintuning gehen. Dann kann man auch selber mal wieder den Stift in die Hand nehmen. Es gibt jetzt ganz toll bei ChatGPT Canvas, das kann man bei den Modellen anklicken, dann kann man sogar selber reinschreiben, kann man auch bei den Stellen sagen, hier bitte anders. Aber das ist oft das, was eben, das ist ein großes Missverständnis eben, ne? Dieses nicht wie Google. Es ist ein Co-Kreationsprozess.
Ja. So, und es hält sich hartnäckig. Es hält sich hartnäckig irgendwie diese Idee. Und ich verstehe auch, warum. Dass du einfach nur den richtigen Befehl geben musst. Und die richtige Bestellung, die richtige Suchanfrage an die KI. Und dann funktioniert das schon. Und die anderen können das, weil die schreiben die richtigen Worte da rein. Und das ist einfach der Holzweg, das führt dich zu nirgendwo, du bremst total 95% des Wertes, den du rausholen kannst, der verpufft gleich am Anfang, weil es komplett die falsche Herangehensweise ist. Und stattdessen musst du halt genauso diese Metapher im Kopf haben und ja, den Kontext dazu geben.
Was ich auch wirklich ganz oft mache, ist, dass, also sowieso, wenn man neu damit startet, sollte man das eh erstmal da ausprobieren, wo man richtig viel Ahnung hat, ne? Um ein Gefühl dafür zu bekommen. Was ich ganz oft mache, ist, ich sage, kennst du diese Methode oder kennst du dieses Problem? Um bei der ersten Reaktion erstmal abzuchecken, so ist der, sprechen wir dieselbe Sprache, ist der mit an Bord und dann weiter reinzugehen. Und ein ganz toller Tipp ist auch einfach zu sagen, und wenn du nicht weiter weißt oder so, dann frag mich doch gerne zurück. Also ne, alles, was wir da mit reingeben, führt zu einem besseren Output.
Ja, ich würde so platzieren wir die Metapher ja. Bisher haben wir immer Praktikant gesagt, jetzt irgendwie sehe ich das auch wie eine Fortführung dieser Metapher. Hey, der Praktikant ist jetzt erwachsen geworden, ist jetzt ein Coworker, hat immer noch einen Doktortitel in allem, vergisst aber jeden Tag, was du vorher erzählt hast. Das heißt, du musst ihn jedes Mal wieder briefen oder dir einen eigenen Coworker bauen, aber das machen wir ein andermal. Ja. Und dieser Teil mit dem unendlich geduldig, man könnte das auch ein bisschen facettenreicher machen und sagen, der ist auch unendlich fleißig.
Ja.
Weil du kannst halt sagen, jetzt um bei dem Betriebsratbeispiel zu bleiben, ja, das ist schon ganz gut, die Mail, aber irgendwie noch nicht. Kannst du mal 10 Mails schreiben?
Ja.
Das ist völlig neu in der Welt. Das ist, einer habe ich gelesen, hat gesagt, das ist intellectual abundance. Wir haben, das ist schön, ne? Intellectual or creative abundance. Wir haben jetzt einfach, das ist jetzt billig geworden, diese Art von Intelligenzarbeit, von kreativer Arbeit. Ja, das passt. Mach mal 15. Mach mir mal 20 Vorschläge. Mach mir mal 3 Konzepte. Das ging vorher nicht.
Gib mir von Nummer 3 nochmal 12 Beispiele.
Genau.
Na, und das ist dann so weiter reingehen.
Okay. Ah, das ist cool. Kombinier mal Beispiel 3 und 7 miteinander. Die gefallen mir irgendwie. Mach mal 5 Variationen aus den beiden zusammen.
Ja.
Diese Art von skalierbarer Intelligenz, dass du einfach sagen kannst, mach viele. Und der Mensch, der sucht dann einfach aus.
Der wir ist kuratieren. Kurator.
Genau, wir sind Kuratoren von KI-Ideen. Und dann geben wir den letzten menschlichen Spark hinzu, wenn man an sowas glauben mag. Und feintune das noch ein bisschen oder arbeiten damit weiter. Aber dann hat man es. Und das lernt man nicht in Prompt Engineering. In Prompt Engineering lernt man, du musst den einen richtigen Befehl eingeben.
Beziehungsweise dieses Framework. Ne? Also das ist das, glaube ich, was mich am meisten schockiert, wenn ich so darüber nachdenke, Menschen auf die Reise mitzunehmen und zu begeistern. Wenn du dann halt sagst, in einem Prompt sind diese 6 Dinge zu bedenken, ne? Und man musst ja erstmal Ziel eingeben und dann musst du das und das, ne? Also du hast so richtig einen Outline und ein Framework. Das ist halt sehr abstreckend, ne? Das heißt, du hast auf deiner Seite schon wieder erstmal eine DIN-A4-Seite zu füllen, bevor du überhaupt mit KI anfängst. Der Gedanke dahinter ist halt, der kommt aus der Erfahrung. Diese Menschen, die diese Prompt-Frameworks entwickelt haben, vielleicht sogar auch mit KI. Hey KI, stell mir mal ein Framework, was dir hilft, damit ich dich super gut irgendwie benutzen kann. Auch ein guter Vorschlag an der Stelle mal. Aber das basiert halt eben schon auf einer gewissen Erfahrung. Ethan Mollick sagt so, du brauchst 10 Stunden mindestens KI-Arbeit, mit Dingen in der echten Welt, die du damit machst, also richtige Probleme, die du damit löst, 10 Stunden lang, dann hast du eigentlich erst so ein so ein Gefühl dafür, sodass du dir deine eigenen Frameworks bauen kannst oder deine Custom-GPTs oder so. Ne? Aber du musst, für dich ganz individuell, musst du das erstmal verstehen. Sonst bleibst du immer auf der veralteten Version eines fremden Menschen hängen.
So. Und ich muss gerade dran denken, wenn ich uns zuhöre, das ist die Weirdness da drin. Das ist was wirklich Neues. Es ist einfach neu und keiner kann es dir vordenken. Du musst es ausprobieren und für deinen Kontext, für dein Gehirn, deine Situation, das dann zu benutzen lernen. Und das, weißt du, deswegen bin ich auch ein bisschen auf Kriegsfuß Ich meine nicht so ganz, aber es resoniert nicht mit mir, wenn
vielleicht
Leute...
Vielleicht lass uns noch kurz differenzieren. Wir sprechen hier gerade Prompting-Einsteiger. Überhaupt anfangen, überhaupt quasi zu diesen 10 Stunden kommen. Ne? Und wir sprechen nicht für die Fortgeschrittenen, die schon 2 Jahre jetzt hier rumprompten. Das möchte ich nochmal an der Stelle
betonen. Das macht dann, ja, vielleicht lass es da reingehen, dann ich finde meinen Faden gleich wieder. Es macht schon Sinn, irgendwann zu sagen, zum Beispiel haben wir ein Marketing-Team bei einem Kunden, das wahnsinnig viel schon mit KI macht und so. Und jeder findet so und entdeckt so gute Dialoge, sagen wir es mal so, gute Dialoge mit der KI, die zu einem für deren Kontext nützlichen Ergebnis führen. Ja. Die teilen die innerhalb des Teams. Und wenn dann Teammitglied 1 so einen Dialog hat, der gut funktioniert hat, teilt er den und Teammitglied 2 schaut sich den an und in 100% der Fällen passt den ein bisschen an. So läuft das, aber es läuft nicht über Bibliotheken, vorgegebene Prompts oder ähnliches. Es läuft dahin, die Leute so weit in die eigene Erfahrung, in das Ausprobieren zu kriegen, dass sie das selbst entwickeln können, so Prompt-Libraries und Guides und Dialoge und so.
Ja.
Weißt du, was ich auch nicht mag? Das wollte ich eben sagen. Mhm. Ich höre jetzt immer in der ganzen KI-Bubble, so von den ganzen Trainern und alles, das Upskilling der Leute ist so wichtig.
Ah ja, Upskilling. Das neue Buzzword seit letztem Jahr.
Upskilling und ich mag das nicht, weil das, mal gucken, ob ich es formuliert kriege. Ich mag das nicht, weil wenn die Leute doch nur klüger wären, bessere Skills hätten, dann könnten sie KI benutzen. Und unsere Erfahrung ist, ja, so halb war, nicht so richtig der Kontext. Wenn du die Leute nur ermächtigen würdest, und damit meinen wir einen kleinen Teil, du musst den Leuten zeigen, welche Knöpfe sie drücken müssen, und einen großen Teil, du musst Rahmenbedingungen schaffen, wo das erlaubt ist und gewollt und wo im Unternehmen klar ist, wenn ich hier sage, hey, das Konzept habe ich mit KI geschrieben, das hat 10 Minuten gedauert anstatt 3 Stunden, dass die gefeiert werden, wenn es gut ist. Ne? Wenn das gut ist natürlich, aber nicht so, aha, und was hast du dann gemacht? Und ich habe hier 3 Stunden an meinem geschrieben, bist du einfach nach Hause gekommen? Das ist viel entscheidender. Das Problem liegt dann immer, das höre ich da rein, mag sein, dass das an meine Brille ist. Ne? Aber wenn ich so Upskilling, AI-Mindset, wir sagen das auch manchmal, aber das ist 15% der Arbeit, den Leuten die Fähigkeiten mitgeben, damit sie selbst loslegen können. Der größere Teil ist, wie ist der Rahmen? Ist die Führungsspitze des Unternehmens überzeugt? Haben die eine Policy? Haben die Guidelines? Kaufen die den Leuten ein Modell? Haben die Datenschutzregeln und Prinzipien aufgestellt, die das ermöglichen, dass die Leute experimentieren, ohne Angst zu haben? Mhm.
Ja, gibt es einen Raum für die Enthusiasten? Gibt es eine Community? Genau, sind die Incentives? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht?
Ja, ist es jedem klar, wenn du irgendwo dann tief in eine Abteilung steckst und jemand macht was ganz Tolles mit KI und spart sich wahnsinnig viel Arbeit, wie wird das aufgenommen von der Organisation?
Ja, weil wenn wir nochmal, also über Organisation zurück zum Prompting kommen.
Ja, entschuldige.
Alles gut, das passt. Nach so diesem ersten Empowerment machen wir ja auch mindestens 3-mal den Raum nochmal auf, so alle 2 Wochen, um mit den Teilnehmern wirklich über die Erfahrung zu sprechen. Und das hilft immer, und wir müssen es jedes Mal tun quasi im ersten Workshop, dass wir sagen, alles hilft, alles, was du gemacht hast, zähl das, weil die Leute denken oft, ach, das ist ja nichts, ich habe da ja nur ein bisschen Dialog gehabt oder sonst irgendwas. Aber die kommen halt in ihrem Kontext über dieses vermeintlich kleinen Dinge, kommen die auf so geniale Ideen. Und das hilft so sehr, den anderen Teilnehmer im Raum zu hören, ach, der hat das auch dafür mal benutzt, ach, das geht auch. Und ich habe noch gar nicht versucht. Also ne, da kann man ja auch in so einem ersten Workshop, wie viel vergisst man da auch einfach, ne, was man da gehört hat. Oder man hat es noch nicht gehört, weil man es vielleicht auch noch nicht verstanden hat, weil man selber irgendwie noch nicht die Tastatur überhaupt bemüht hat. Und das ist so spannend. Und da ist eben auch noch so was Altes in den Menschen drin, dass sie sagen, ja, das ist ja nichts, ne? Also ich habe da ja nichts Besonderes mitgemacht. Aber genau das brauchen wir halt gerade, diese Leute, die so witzige Unterhaltung führen, andere Unterhaltung gesagt, ja, und dann habe ich das einfach mal andersrum gesagt, dann kam das dabei raus, ne? Also wir brauchen jetzt auch so ein bisschen im Unternehmen so eine kleine Goldgräberstimmung, so, wo ist das Ding weird, wo hat es mich zum Lachen gebracht und wo war es richtig wertvoll.
Ja.
Vielleicht kommen wir nochmal zu der Weirdness zurück. Die und / vielleicht auch Halluzination, dass wir gerade, wenn wir starten mit der KI, eben einfach loslegen, ja, also nicht überdenken und einfach mal schauen und gucken, wo halluziniert das Ding denn? Und das können wir eben gut, indem wir das in Bereichen machen, die wir selber sehr, sehr gut verstehen. Deswegen bin ich auch so ein Fan davon, Unternehmen in den ersten 6 Wochen da total die privaten Dinge erzählen zu lassen. Und irgendwie, wir haben auch jetzt, letzte Woche waren wir wieder auf einem Offsite mit einem ganzen HR-Team. Und am Ende hat halt auch jemand seinen Ernährungscoach gebaut.
Oder Family Coach.
So, das war so eine Emotion. Ja. Und da ging richtig die Emotionen über. Das ist richtig hängen geblieben. Das war richtig gut. Oder, das ist ja, das passt jetzt nicht zu meiner Familie. Das ist jetzt noch nicht der richtige Guide. So. Mhm. Aber die Person konnte das ja halt innerhalb von einer Sekunde verstehen, dass das unglaublich wertvoll ist, was da technisch möglich ist, aber dass eben das da noch nicht so ganz passt für den Kontext. Und dann hat sie das natürlich angepasst, weil sie den Wert gesehen hat. Deswegen, wenn wir mit Prompting starten, wenn wir mit der KI starten, muss es etwas sein, was wir schon können, ist meine Aussage hier.
So. Ja, ich habe ja auch vorhin gesagt, dass wir schon abgehängt sind, was daran liegt, dass also abgehängt von unseren Kunden, weil es daran liegt, wenn wir große Unternehmen haben, da ist ein Marketingteam, Vertriebsteam, Geschäftsführung, Administration, all das, Produktion und so weiter, die jeder Einzelne da findet für seinen Kontext raus, wo es ihm am meisten nützt. Um auf dem Level zu bleiben, müsste ich auch seinen Kontext haben, müsste ich auch die Aufgaben haben, müsste KI dafür benutzen. Und das meinen wir mit abgehängt werden. Da ist natürlich auch eine Gefahr drin, wenn du, ich mache mal das Datenanalyse-Beispiel, weil das ist ein bisschen meine Vergangenheit in der Marktforschung. Wenn du mit diesen ganzen KIs kannst du ganz wunderbar, ganz fortschrittliche und schwierige Datenanalysen machen. Wenn du aber keine Ahnung davon hast, dann merkst du halt auch nicht, wenn die KI irgendeinen Quatsch macht vielleicht. Und das gilt für alles. Wenn du keine Ahnung vom Thema hast, dann musst du es immer, hey, das ist halt so, als würde dein neuer Coworker, dein neuer Kollege dir halt irgendwas erzählen. Und du weißt,
um sich beliebt zu machen.
Du weißt nicht. Macht er das nur, um sich beliebt? Macht es nur, um mir zu gefallen? Kann der das eigentlich? Weiß ich nicht, weil ich kann das auch nicht. Ich merke das auch bei ganz vielen anderen Tools. Ich habe nicht so ein Händchen für Designs oder für Musik oder sowas. Und ich kann natürlich einschätzen, hey, das ist schlecht, der Song. Und der gefällt mir so. Da, vielleicht ein Tick facettenreicher, aber ungefähr so. Gefällt mir nicht. Und danach weiß ich nicht, ist das jetzt, wie gut ist das? Spielt es fehlerfrei, die Musikinstrumente, die da synthetisiert wurden? Ist der Gesang fehlerfrei? Ich kann da nichts hören, aber jemand, der besser singen, besser Musik kann als
mein Mann, darfst du die Intros nicht zeigen.
Genau, der hört das. Und das meinen wir damit. Es braucht Domain-Expertise. Du musst in deinem Bereich Experte sein, dann kannst du KI richtig gut einsetzen.
Und das ist beziehungsweise, ich würde jetzt noch mal einen drauflegen, also es geht ja auch so ein bisschen um Vertrauensbildung bei der KI, also bei der AI-Literacy oder AI-Kompetenz. Was meine ich mit Vertrauensbildung? Wenn ich erstmal richtig anfange, KI in meinem Kontext gut zu nutzen und die Quirks und Weirdnesses sehe und wir Menschen sind ja auch begabte Mustererkenner und Fehlerdetektoren und so. Habe ich jetzt tatsächlich mittlerweile nach den 1,5 Jahren jeden Tag AI in meinem Leben, habe ich ein sehr gutes Gefühl, wo ich in einem neuen Kontext vertrauen kann, dass das schon stimmt, beziehungsweise habe meine Hacks, um die KI auch ein bisschen rauszufordern, ähnlich wie ich es eben gesagt habe, sag mir, wenn du das nicht weißt oder stimmt das auch?
Genau.
Aber ich komme ja ein bisschen weiter dann, ne? Also ich mache auf einmal Dinge, die ich vorher halt nicht gemacht hätte. Wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Sachen zu Steuererklärungen oder zu genau. Rechtsformen oder sonst irgendwas. Und ich habe einfach persönlich jetzt wirklich den Skill, KI zu entlarven. Und trotzdem den Wert rauszuziehen, als wäre es halt ein Steuerberater. Einfach von der Art und Weise, wie KI funktioniert. Das ist so ein Gefühl. Und dann kann ich damit losgehen und sagen, okay, ich schäme mich jetzt nicht dafür, das mal der Fachangestellten vorzulegen und zu sagen, guck mal hier, das wäre so mein erster Entwurf, kannst du da mal durchgehen. Mhm. Weißt du, was genau. ich meine?
Ja, voll, voll. Nee, voll. Wenn ich es anders ausdrücken sollte, wir sagen, fang an, KI zu lernen, zu benutzen, da, wo du dich auskennst. In der Arbeit, aber zum Beispiel im Privaten ist es einfach, da kennen wir uns alle aus. Du sagst immer so, wir sind Experten für unser Leben.
Ja.
Und du kennst dich aus mit deiner Familie, du kennst dich aus mit deinem Wohnzimmer und ob dir das gefällt oder nicht. Und
du weißt sofort, auch, ob das doof ist oder nicht.
Genau, genau. Und das ist nützlich, um KI zu lernen. Und wenn du dann irgendwann drin bist und sozusagen deinen Bereich der Expertise verlässt, weil du KI dafür nutzen willst, Dinge zu machen, die du bisher nicht konntest, ja, dann musst du der halt auf den Zahn fühlen, wie diesen neuen Coworker. Du musst halt sagen, stimmt das denn? Ich will aber, dass du dir wirklich Mühe gibst. Und wenn du dir nicht sicher bist, dann sag mir, dass du dir nicht sicher bist, anstatt mir irgendwas zu erzählen. Das funktioniert auch bei den KIs.
Genau. Und ich bin da sehr skeptisch. Bitte gib mir immer Quellen.
Genau, zu allem, sowas.
Was du sagst. Ja, also ich baue mir halt selber die Guidelines ein durch meinen Prompt. Und da wären wir wieder beim Prompting. Du musst der KI halt alles sagen, was du willst, weil sie wird nicht mehr tun, als du willst. Mhm. Und sie wird dir nicht mehr helfen, weil sie nicht antizipieren kann, was du denkst. Wie bei einem neuen Mitarbeiter, der kennt dich noch nicht und der vergisst dich auch übrigens jeden Tag wieder. Mhm. Und du musst dem halt wirklich sagen, was du willst. Und am besten geht das im Dialog.
Ja, man muss genau sein. Und so ein bisschen, am Anfang muss man ein bisschen micromanagen. Ja, du musst das drücken, dann musst du dahin, dann musst du das so machen, weil der hat noch keine Ahnung. Es gibt ja auch diese ganze andere Weirdness, ne? Wir wissen ja schon lange, dass wenn du freundlich bist, ist es ein bisschen besser. Aber wenn du zu freundlich bist, dann hat es negative Effekte. Wenn du sagst, hey, lies das bitte zweimal und so. Und dann massive Unterschiede in deinem Ergebnis. Und weder besser noch schlechter, einfach nur anders, wenn du irgendwo ein Leerzeichen mehr hast oder sowas. Es ist wirklich, es verschiebt sich weg von Wissenschaft. Du kannst wirklich in einem Buch lernen, wie KI geht und wie du es benutzen kannst, hinzu, du musst ein Musikinstrument spielen lernen, hin zu Kunst. Musst machen.
Philosophie.
Ja, du musst es machen.
Ist spannend, ne? Die ganzen von Dario Amodei selbst kam das jetzt übrigens, eine super Podcast-Folge mit Lex Friedman, ich glaube, die auch wieder 3 Stunden sprechen über Claude von Anthropic, sagt halt auch, das ist angewandte Philosophie. Das ist alles hochphilosophisch, was wir da machen, wie wir das, wie wir auf einmal verstehen, wo die wertvoll sind. Das gibt mir immer wieder zu denken. Wir verlassen einfach wirklich in so vielen Bereichen unserem Leben jetzt gerade unser bekanntes Terrain und gehen auf neuer Wege.
Total aufregend.
Vielleicht auch eine gute Überleitung zu dem.
Ja, ich glaube auch, dass wenn wir so über die Weirdness reden, dann ahnt ihr bestimmt, für euch selbst ist das schon eigenartig. So, boah, ist ja komisch, ich habe jetzt ja aber diese Prompts gelernt und die sagen, ich soll das einfach benutzen und dann diese ganzen Beispiele. Aber für Unternehmen ist es radikal anders. Hm. Es braucht ein ganz anderes Vorgehen als bisher. Und du kannst nicht anfangen mit, ich mache ein Upskilling und dann läuft das. Dann können die alle KI, fertig. Es braucht wirklich einen Wandel des Unternehmens, wie KI betrachtet wird. Wie wichtig es ist, als was es gesehen wird, nicht als Tool, nicht als irgendeine andere Software, sondern als neue Basistechnologie. Und wir haben gestern, glaube ich, ein schönes Kompliment bekommen. Ich glaube, eines Top-Kompliment der letzten Wochen.
Wir auch bei der Auflösung von dem Intro wären.
Ja. hat ein jemand, der in unserem Workshop war und den Podcast gehört hat und vielleicht bald zu einem Kunden wird, gesagt, ihr seid so radikal, ihr könntet gar nicht bei Boston Consulting oder Accenture oder so arbeiten, weil das, was ihr vorschlagt, das können die nicht vorschlagen, das passt nicht zu deren Frameworks und deren Denkweisen und deren
Anpass an die Richtlinien.
Und deren Anschlussfähigkeit auch an die Unternehmenswelt, wie sie bisher ist. Und das ist uns, das war schön. Vielen Dank dafür.
Danke. Grüße gehen raus.
Und
nannte uns übrigens auch Rock'n'Roll dafür das Intro auch.
Ja, das stimmt. Und das wollten wir einmal aufgreifen, weil das wahr ist. Das ist wahr, dass wir sehr radikal sind und deswegen auch immer nur mit den Unternehmensspitzen anfangen müssen und die sozusagen davon überzeugen müssen, dass das hier was anderes ist. Es geht zu schnell, es ist zu neu, es ist kein Skillset, das wir so richtig in uns haben, sondern da kommen verschiedene Fähigkeiten zusammen, die wir neu jetzt in dieser Art von der Kunst, KI zu benutzen, lernen müssen. Und dann geht es nicht nur darum, sondern auch, und wie machst du das jetzt in der Organisation? Weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, quasi alle Organisationen ticken so, wenn ich da säße jetzt und sag, ja, voll krass, also mein Projekt letzte Woche, das war in 3 Stunden fertig, weil ich so ein neues KI-Tool benutzt habe. Und danach habe ich meine Fortbildung gemacht und ein bisschen meine Überstunden abgefeiert und sowas. In den meisten Unternehmen würde das auf Empörung stoßen, auf Betrug. Und du hast geschummelt und wir anderen haben aber die ganze Woche gearbeitet. Ja, und nehmen wir mal an, die Ergebnisse sind alle gleich gut. Wir sind einfach noch nicht da, dass wir in Unternehmen einfach nur das beibringen und das Tool kaufen und dann läuft das, weil da ist so viele implizite Gesetze, soziale Kraftfelder, Erwartungen sind, die wir wirklich angehen müssen. Und unser Weg ist über die Strukturen, über klare Kommunikation, über Prinzipien, Richtlinien, Guidelines, KI-Räume, Teams, was auch immer die Unternehmen brauchen. Aber einen Raum zu schaffen, in dem das möglich ist. Und das ist radikal und erfordert viel Mut von den Unternehmen auch.
Ja, erst eben hatten wir wieder einen Call. Da wollte sich auch einer aus dem Projektteam nochmal abholen. Ist das okay, dass wir das jetzt noch nicht wissen, wie nächste Woche wieder abläuft? Danach ist, weil wir müssen doch irgendwas sagen. Ja, so, ja, das ist alles nach Plan. Das ist doch super. Genauso ist es, weil wir ja erst nächste Woche das und das wiederum wissen oder diese Erfahrung machen zusammen. Genau. Was hat sie dann nochmal zu dir gesagt? Das blieb doch echt gut.
Es ist ein großes Unternehmen mit, ich glaube, insgesamt in Europa 25.000 Leuten. Und sie hat gesagt, die Projektmanager, da haben Panik, weil wir haben ein Riesenprojekt und jetzt ist es fast Dezember. Wir wissen noch nicht, was wir im Januar und Februar machen. Und wir so, ja, wir müssen auch erstmal die Spitze abholen. Wir sind jetzt erstmal bei den Vorständen und dann bei den Führungskräften, die ganz oben sind im Unternehmen. Und denen müssen wir die Botschaft erst geben, um dann darauf zu reagieren, was die sagen, welche Ideen die haben, welche Bedürfnisse, welche Erwartungen vielleicht, Bedenken, was auch immer, dann können wir anfangen.
Genau, vor allem, weil das so schwer zu greifen ist, dass die ja die Roadblocks erstmal aus dem Weg räumen werden, die jetzt so von dem alten System schon aufgebaut wird, antizipiert werden, ne? Spekuliert werden und das müssen wir denken und das müssen wir denken. Und Chris und ich wissen dann eigentlich schon, nee, das wird ja dann wegfallen, deswegen müssen wir heute gar nicht mehr drüber sprechen. Ja. Aber diese Erfahrung müssen, da müssen sie durch. Und was hat sie zur Agilität gesagt?
Ihr zwingt uns, Agilität zu leben jetzt, was wir alles gelernt haben, weil es ein Segeln auf Sicht ist. Es ist ein langes, großes Projekt mit vielen, vielen involvierten Stakeholdern, vielen Unternehmen, die involviert sind in der ganzen Gruppe. Und trotzdem ist es nur auf kurze Sicht geplant. Und wir wissen, wir haben ein klares Ziel, wir haben die nächsten Schritte und dann kommt viel nebulöse Twilight Zone, wo wir so ein paar To-Dos und Ideen rumfliegen, die aber noch nicht sortiert sind. Das macht alle Betroffenen sehr unruhig. Und für uns ist das erstmal ganz normal. Wir haben das auch am Anfang uns ein bisschen überzeugen lassen oder breitreden lassen von Unternehmen, es anders zu machen und in allen Fällen bereut. Es
ja,
entwickelt sich so schnell und wenn wir jetzt irgendwas vordenken für die nächsten Monate, werden wir es dann nochmal ändern müssen. Und dann ist da der Widerstand im Unternehmen etwas, was schon da ist und beschlossen und kommuniziert, wieder zu ändern. Das macht es schwierig. Eventuell riskieren wir, das wäre fast noch schlimmer, als es zu ändern, es so wie geplant zu machen. Und wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass die KI-Welt sich auch so wahnsinnig schnell entwickelt. Das kommt noch dazu. Das
wo wir wieder bei halte nicht an den alten Prompt-Guidelines fest, weil die sind morgen ja auch nicht mehr relevant.
Ja.
Schrecklich, weil ne, alte Prompts oder alte Tutorials gehen auf alte Weirdness ein, die durch neue Modelle sich verändert haben. Was ist denn heute unser Takeaway, Chris?
Ich weiß gar nicht, das war eine weirde Folge. Ne? Ich glaube, wir wollten einfach noch einmal klar machen, dass es mit dieser Studie auch und dass es zwar schnell weitergeht, aber so eine Sache bleibt irgendwie. Vielleicht ist das ein Takeaway. Mhm. Eine Sache bleibt und zwar, dass die Dinger eigenartig sind. Etwas Unbekanntes, das man durch eigene Erfahrung entdecken muss für sich. In all der Hektik und was da alles passiert und der Vielfalt, ist das vielleicht etwas, woran man sich so ein bisschen festhalten kann. Mhm. Das ist ein Prinzip, das müssen wir jetzt anwenden, alleine und für Unternehmen.
Und vielleicht so noch als Ausstieg. Für mich die beste Dinge oder der beste Satz oder der beste Ausruf ist, don't overthink it. Mhm. Schreib einfach rein, so. Als würdest du es einem Kollegen jetzt sagen. Oder sogar etwas freier sogar noch, weil du dir keine Vorurteile, weil dieser Kollege frei von Vorurteilen ist. Nächste Woche machen wir eine geballte News-Folge. Da gucken wir ein bisschen zurück aufs Jahr und norden uns nochmal ein für den Jahreswechsel. Dezember haben wir ein bisschen was Chilligeres noch geplant. Mhm. Deswegen machen wir nächste Woche News, News, News. Ja, und wünschen euch jetzt einen schönen Tag oder eine schöne Nacht.
Schönen Tag.
Vielen
Dank
fürs Hören.
Ciao.
Tschüss.